Ja, guten Morgen, liebe Geschwister. Ja, wie angekündigt, die Fortsetzung von gestern Morgen. Die Gerichte Gottes, wen betreffen sie und wozu dienen sie? Wir haben ja gestern Morgen gesehen, anhand der Beispiele des Gerichts nach dem Sündenfall, des Gerichts der Sintflut, der Gerichte am Volk Israel, dass das Gericht nie das Letzte ist, sondern immer am Ende die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, am Ende immer Gnade, Heil und Leben steht, was Gott seinen Geschöpfen bereitet hat und was sein Wohlgefallen hat. Wohl aber eben häufig und sehr vielfältig Gerichte notwendig sind, damit es am Ende zum Heil kommen kann. Das haben wir betrachtet und am Ende dann die Gemeinde betreffende Gericht vor dem Richterstuhl Christi beleuchtet und dabei auch gesagt, dass wir nicht davon auszugehen haben, dass das, was sich in der Offenbarung abspielt, was uns da geschildert wird, dass das die Gemeinde dahingehend nicht mehr betrifft, dass die Gemeinde zu dieser Zeit der 70. Jahrwoche, da gehe ich nachher noch kurz drauf ein, eben sich nicht mehr auf der Erde befindet, sondern vorher entrückt wurde. Warum glaube ich das? Weil eben die 70 Jahrwochen gesetzt sind nach Daniel 9, Vers 24. Ich lese es kurz vor. 70 Wochen sind über dein Volk Israel und über deine heilige Stadt bestimmt, um die Übertretung zum Abschluss zu bringen und den Sünden ein Ende zu machen und die Ungerechtigkeit zu sühnen und eine ewige Gerechtigkeit einzuführen und Gesicht und Propheten zu versiegeln und ein Allerheiligstes zu salben. Da geht es also um die Geschichte, den Weg Gottes mit seinem Volk Israel. Ja? Und deswegen glaube ich, dass alles, was sich jetzt in der 70. Jahrwoche abspielt, ganz, ganz zentral mit Israel zu tun hat und eben die Gemeinde, die aus den Nationen sich zusammensetzt und auch einen kleinen Teil aus Israel zusammensetzt, schon entrückt ist. Ich zeige am Anfang nochmal das bekannte Bild mit den Zügen vom Johannes. Ich glaube, es hat noch nie eine Neudorf-Freizeit oder eine Scheibenberg-Freizeit gegeben, wo wir das nicht gesehen haben. Und seither klebt es auch auf Seite 1 in meiner Bibel, ja, wahrscheinlich bei euch auch. Und wir sehen jetzt hier, der Zug der Gemeinde, 1. Thessalonicher 4, 1. Korinther 15, ja, ist nach oben abgefahren, ja, weg von der Erde, entrückt ist die Gemeinde. Und jetzt geht es hier weiter, ja. Dem gelben Strang, dem Israel-Strang, Drangsal Jakobs. Es geht also mit der 70. Jahrwoche weiter, mit Bedrängnis, großer Bedrängnis für das Volk Israel. Und das ist das, was in der Offenbarung uns geschildert wird. Also da spielt sich heute sehr viel ab von dem, was wir hören und auch dann, was danach noch kommt. Ja. Man geht davon aus, wir sind ja sogenannte Prämillenaristen, also diejenigen, die sagen, dass Jesus wiederkommt als Messias zu seinem Volk und danach das Volk ins Tausendjahrreich hineingeht. Also das Millennium beginnt nach der Wiederkunft Jesu und eben nicht wie die Postmillenaristen, die es ja auch gibt, die meinen, wir müssen alles so weit bereit machen, damit dann der Messias ins gemachte Nest, in Anführungszeichen, sich setzen kann und kommen kann. Das ist aus unserer Sicht eine falsche Lehre, ist aber relativ weit verbreitet, vor allem dann, wenn es darum geht, wir müssen die Welt retten, Erweckung schaffen und müssen eben den Boden bereiten, damit der Messias dann in das Seine kommen kann. Das ist eben genau nicht so. Das möchte ich an der Stelle mal ganz klar betonen, dass wir auf diesem Kontext, wie es auch in der Skizze hier dargestellt ist, unterwegs sind. Also ich denke, ihr habt die Skizze soweit im Kopf, ich kann wieder ausschalten. Ja, der gelesene Text vom Andreas, Offenbarung 5, der bildet sozusagen den Auftakt. Den Auftakt für diese letzte Jahrwoche, für das, was sich abspielt. Wir werden das sehen, wenn man die Offenbarung liest. Muss man sagen, es gibt ja sehr viele Leute, die genau deswegen die Offenbarung gar nicht lesen. Das Buch komplett aussortiert haben, ja, ausblenden. Erstens, weil sie sagen, da stehen viel zu viele schlimme Sachen drin, möchte ich gar nicht wissen. Und zweitens ist es eben auch schon, muss man ja zugeben, relativ verwirrend. Verwirrend deswegen, weil es eben keine chronologische Abfolge ist, die da beschrieben wird. Teilweise natürlich schon Abschnitte, die chronologisch zu verstehen sind. Dann jedoch wieder viele Einschübe, viele Umblendungen. Man wird erinnert an ein Drehbuch wie von einem Film, wo man auch wieder Umblendungen hat, verschiedene Orte, wo die Handlung spielt. Ja, und vor allem wird in der Offenbarung deutlich, das ist auch eins der Dinge, die mir damals in Arosa hängen geblieben sind, ja, als Teenager, dass es immer eine Ebene gibt, eine Handlungsebene im Himmel, ja, vor dem Thron Gottes, und eine auf der Erde, und dass es da eine Achse gibt, einen Zusammenhang gibt. Ja. Das geht immer hin und her. Also was auf der Erde sich abspielt, wird im Himmel vorbereitet und ausgelöst. Das ist auch das, was in Offenbarung 5 uns ja offensichtlich geschildert wird, ja, wo es darum geht, wer kann das Buch mit den 7 Siegeln öffnen. Bemerkenswert ist der Schluss dieses 5. Kapitels. Ich lese es nochmal vor, Vers 13. Jedes Geschöpf, das in den Himmeln und auf der Erde und unter der Erde und auf dem Meere ist, alles, was in ihnen ist, hörte ich sagen, dem, der auf dem Throne sitzt und dem Lamme, die Segnung und die Ehre und die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das steht so am Ende dieses Kapitels, dieses Auftaktkapitels für dieses Geschehen, was dann folgen wird. Und das gibt einen Ausblick, gibt uns einen Ausblick, auf welches Ziel geht's denn zu? Ist sehr wunderbar, ist mir sehr gut, sehr positiv, sehr gut aufgefallen, als ich mich damit beschäftigt habe, dass bevor es jetzt richtig losgeht, dann in der Offenbarung, ist ja wie so ein Actionfilm, ja, bevor es jetzt richtig losgeht, nochmal diese Überschrift über alles, ja, dieser Lobpreis, diese Doxologie für das Lamm, ja, dass das ist, was am Ende dastehen wird, was hier proklamiert wird, bevor es das ganze Handeln Gottes losgeht. Das Buch mit den 7 Siegeln könnte man oder wird bezeichnet oftmals als Testament Gottes, als Buch der Ratschlüsse Gottes. Man könnte es in Anlehnung an so ein Filmgeschehen durchaus auch als Drehbuch bezeichnen für die 70. Jahrwoche und die Heilsgeschichte, die auch danach dann noch kommt. Ja. Und wer ist denn würdig, das Buch zu öffnen? Es wird einmal der Löwe von Juda genannt. Damit ist natürlich auch Jesus gemeint, der Sohn Gottes, der gesiegt hat, der Christus, der gesiegt hat über Tod und Teufel. Und dann tritt nur noch das Lamm auf. Es ist auch bemerkenswert, dass wir in dem, was berichtet wird vom Himmel, das Lamm, den Sohn als das Lamm sehen. Das Lamm ist immer das geopferte, geschlachtete Lamm, das stellvertretend für die ganze Schöpfung die Sünde der Welt getragen hat. Das ist bemerkenswert und wichtig auch zu sehen, auch wenn man über das ganze Gerichtshandeln nachdenkt, dass über allem dann immer wieder auch das Lamm steht und das Lamm benannt wird und das Lamm auch verehrt wird. Was die jeweils 7 Siegel, Posaunen und Zornschalengerichte angeht, gehe ich davon aus, dass diese eng aufeinanderfolgend stattfinden und sich das Gerichtsgeschehen dabei in seiner Intensität fortlaufend steigert. Ich denke nicht, dass es unbedingt so ist, dass ein Gericht nach dem anderen erfolgt und bevor das eine nicht vorbei ist, das nächste kommt. Wir werden das sehen, dass es sicher auch ineinander laufen kann und Überschneidungen geben kann. Ja, aber ich sehe diese Gerichte ablaufen in der ersten Hälfte der Jahrwoche, die Siegel- und die Posaunengerichte vor allem, und in der letzten Hälfte der Jahrwoche, wenn dann die große Bedrängnis zur Mitte der Jahrwoche anbricht, da laufen dann die Zornschalengerichte. Das ist in der Schrift relativ klar herausgestellt. Und wichtig ist eben zu sehen, dass diese ganze Handlung ein Ziel hat. Diese ganze Jahrwoche, wie sie abläuft, das sind 7 Jahre, die extrem turbulent sind. Da passiert extrem viel, das werden wir sehen. Aber die haben ein ganz klares Ziel. Und das Ziel ist das Kommen des Sohnes in Herrlichkeit. Jesus Christus wird ein zweites Mal in Macht und Herrlichkeit auf die Erde kommen. Und dann gibt es die große Zäsur, wo Heilsgeschichte und Weltgeschichte aufeinandertreffen. Ja. In einer Sichtbarkeit, wie wir sie heute nicht kennen. Ja. Generell ist es so, dass wenn die Gemeinde entrückt ist, die Gemeinde ist natürlich auch ein aufhaltendes Element. Wenn die Gemeinde nicht mehr auf der Erde ist, ja, dann wird es hier natürlich deutlich finsterer. Ja. Wir haben ja mehrfach die Tage gelesen, dass wir Licht sind. Ja? Und dieses Licht der Gemeinde wird weggenommen. Ein weiteres Aufhaltendes wird sein, wenn zur Mitte der Jahrwoche die beiden Zeugen weggenommen sein werden. Dann wird es nochmal richtig dunkel. Und ab der Mitte der Jahrwoche geht ja dann auch deswegen die große Bedrängnis, die große Drangsal los. Aber wie schon bei Daniel 9 steht, am Ende der 70 Jahrwochen steht eine aufzurichtende Gerechtigkeit. Die Sühne der Ungerechtigkeit ist passiert und es geht eben dann ins tausendjährige Reich, ins Friedensreich Jesu Christi. Oder auch die Königsherrschaft der Himmel wird ganz offen angetreten. Wir müssen das berücksichtigen, wenn wir uns mit diesen Endgerechten der Offenbarung beschäftigen. Da geht es nicht um ein blindwütiges Zorneswüten Gottes, sondern eben um die Erreichung eines göttlichen Zielzustandes, ja, so wie er in Daniel 9 beschrieben ist. Also der Zielpunkt ist die Offenbarung Jesu Christi, so wie auch das letzte Buch der Bibel ja heißt, als Aufrichter des verheißenen Königreichs nach seinem Kommen in Macht und Herrlichkeit dann am Ende der 70. Jahrwoche. Darauf streben die Handlungsstränge zu. Und wenn man es mal sieht, 7 Jahre Leid, Tod, Vernichtung, teilweise Vernichtung, dann im Vergleich zu 1000 Jahren Friedensreich. Es steht drin in Matthäus, wenn diese Tage der letzten Jahre, wenn das nicht verkürzt worden wäre, dann wäre alles vernichtet gewesen, da wäre nichts mehr übrig geblieben. Es ist also in dem ganzen Handeln, das sich dort abspielt, die Gnade Gottes drin, schon allein dadurch, dass es eine verkürzte Zeit ist. Sonst hätte die Schöpfung diese Gerichte gar nicht überstehen können. Wir sehen in Offenbarung 5, wie wir gelesen haben, dass das Handeln, das Buch wird geöffnet, das Handeln wird in die Hände des Lammes, in die Hände des Sohnes Gottes gelegt. Wir sehen da die Parallele aus Johannes 5, 22 und 23, denn der Vater richtet auch niemand, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohne gegeben. Auf dass alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren, wer den Sohn nicht ehrt, er den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Und genau darum geht es in Offenbarung 5, 13, um das Ehren des Sohnes und das Ehren des Lammes. Also der Gerichtsvollzug wird mit dem Buch vom Vater dem Sohn übergeben. Die 70. Jahrwoche bricht damit an. Und wo ist die Gemeinde? Die Gemeinde, haben wir gesagt, ist entrückt und ist, wenn sie vereinigt ist mit dem Christus, natürlich über den Christus als sein Leib am Geschehen beteiligt. Kann man sich kaum vorstellen. Ja. Man könnte auch vertreten die These, naja, vielleicht ist da noch nicht die Gemeinde vor dem Richterstuhl gewesen, die Vereinigung hat noch gar nicht stattgefunden. Kann man sagen, aber es steht so klar nicht drin. Grundsätzlich glaube ich aber, wenn in dem Moment, wo der Sohn als Vollstrecker des Heilshandelns und auch des Gerichtshandelns damit eingesetzt wird, ist da auch die Gemeinde mit dabei. Weil der Christus ja zur Fülle gebracht werden muss. Dann geht's los in Offenbarung 6. Die Siegel des Buches werden gebrochen. Sind nicht alles Gerichte, was sich dann abspielt, sondern es ist eine Handlung, die beginnt. Es wird quasi der Startknopf gedrückt für das, was sich in der 70. Jahrwoche abspielt. Wir können jetzt unmöglich die ganzen Stellen aus der Offenbarung lesen. Ich habe mal versucht, eine kleine Textauswahl zusammenzustellen, die ich vorlese, damit man so zumindest den Faden irgendwo hinkriegt. Ja. Ich kann euch aber jetzt auch nicht Kapitel für Kapitel aus der Offenbarung vorlesen und kommentieren. Das würde euch überfordern. Grundsätzlich hoffe ich und wünsche ich mir, dass ich euch nicht verwirre, sondern hoffentlich die Linien, die ich aufzeigen will, deutlich werden. Ja. Und möchte auch vorausschicken, die Linien, die ich jetzt aufzeige, das ist das, was mir deutlich geworden ist, nachdem ich mich lange damit beschäftigt habe. Aber die Offenbarung, ich habe das gestern schon gesagt, lässt sehr viel Spielraum. Das merkt man, wenn man Kommentare zur Offenbarung liest, wie groß die Unterschiede da sind, ist unglaublich. Ja. Das heißt, offensichtlich sind viele Männer Gottes, die sich damit beschäftigt haben, auch an unterschiedlichen Stellen, unterschiedlichen Interpretationen dann bei unterschiedlichen Interpretationen geendet, ja, sodass das, was ich jetzt hier sage, jetzt nicht ultimativ richtig und wahr sein muss, sondern durchaus auch hinterfragt werden kann. Ich möchte euch an der Stelle auch anregen, euch mal damit zu beschäftigen. Der ein oder andere wird auch seine Sicht der Dinge haben, weil er sich schon mit den Themen beschäftigt hat. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir auch in diesen Teil des Wortes Gottes hineinschauen. Ja, erstens sind wir in dem Handeln ein Stück weit mittendrin als Gemeinde, als Leib des Christus. Und wir sollten und müssen wissen, wie die Pläne und Gedanken unseres Vaters sind und auf was die Heilsgeschichte hinausläuft. Offenbarung 6,1 und 2 will ich lesen. Ich sah, als das Lamm eines von den sieben Siegeln öffnete, und ich hörte eines von den vier lebendigen Wesen wie eine Donnerstimme sagen, komm. Und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen, und eine Krone oder ein Siegeskranz wurde ihm gegeben, und er zog aus, siegend, und auf das er siegte. Wie auch bei den nächsten drei Siegeln ruft einer der vier Wesen, die um den Thron Gottes herum sich aufhalten und stehen, ruft ein Komm. Das heißt, vom Thron Gottes aus wird eben der Startschuss für die Handlung gegeben und ein Reiter auf einem Pferd tritt auf. Der Start ist also im Himmel, der Ablauf startet im Himmel, auch wenn nicht alles, was sich dann daraufhin abspielt, jetzt das Wohlgefallen Gottes hat. Aber im Ratschluss Gottes natürlich verankert ist. Deswegen wird das Buch auch oftmals das Buch der Ratschlüsse Gottes genannt. Der Reiter auf dem weißen Pferd, das mag manche von euch bekannt sein, der taucht zweimal in der Offenbarung auf. In Offenbarung 19 ist es der siegreiche Messias, ja, der in die Schlacht zieht gegen das Tier und sein Heer. Hier ist es aber der Antichrist. Hier ist es der Verführer, der nachäfft, der den Christus nachäfft, ja, und der als Verführer zu Beginn der Jahrwoche auftritt. Das ist uns ja auch bekannt, ja, das sogenannte Tier oder der Antichrist, das die Weltherrschaft übernimmt. Darüber habe ich ja letztes Jahr in Neudorf recht ausführlich gesprochen. Also es tritt zunächst mal dieser Reiter auf dem weißen Pferd auf, der Antichrist, als der Verführer, ja, dem auch Sieg gegeben ist und der erfolgreich ist. Darauf deutet die Krone und der Siegeskranz hin. Der zweite Reiter, der beim Brechen des zweiten Siegels herbeigerufen wird, der sitzt auf einem feuerroten Pferd. Ihm wurde gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, sodass die Menschen sich auf der Erde gegenseitig abschlachten. Daher hat er ein großes Schwert. Also es wird Krieg sein. Krieg sein auf der Erde, zu Anfang auch deswegen des Antichristen. Es ist bei Auslegern auch die Parallele auch zu Hitler ja durchaus gezogen worden, ja, der nach seiner Machtergreifung dann auch sehr schnell kriegerisch tätig war, und in der Tat ist ja die deutsche Geschichte und das, was sich da abgespielt hat, in der Vorschattung auf das, was wir in der Offenbarung sehen, fast nicht zu überbieten. Ja, das haben ja viele Menschen auch tatsächlich miterlebt, ja, die wir kennen, oder vielleicht sogar einige Ältere können sich selbst daran noch aus der persönlichen eigenen Geschichte erinnern. Es gibt da also Kriegszustände, ja, die Macht des Antichristen wird sich eben auch dadurch ausbauen und zeigen, dass er Krieg führt. Ja. Der Reiter des dritten Siegels sitzt auf einem schwarzen Pferd und hat eine Waage in der Hand. Das steht für Teuerung, für hohe Preise. Womöglich als Folge des Krieges setzt eine Verknappung der Grundnahrungsmittel ein. Öl und Wein bleiben verschont. Jeder weiß, nach dem Krieg gibt es dann Lebensmittelkarten, ja, Rationierung. Das ist im Prinzip der Effekt, denke ich, den man hier sehen kann. Öl und Wein ist nicht betroffen. Es könnte sein, dass die Nachfrage nach Öl und Wein sinkt, sondern mehr die Grundnahrungsmittel gefragt sind, weil das eben Luxusgüter sind, die in Notzeiten nicht so stark nachgefragt sind, und dass auch die, die Öl und Wein konsumieren, die Reichen und Mächtigen, dass die in der Regel von solchen Verknappungen weniger betroffen sind. Man kennt ja auch die Geschichten auf dem Krieg, ja, wo eine gewisse Oberschicht an Nichtsmangel zu leiden hatte. Ja. Und es kann durchaus sein, dass das Tier und die Seinen noch in Üppigkeit schwelgen, während die breite Masse eben unter Verknappung leidet. Das vierte und letzte Pferd der Siegelgerichte, und da gibt es eine weitere Steigerung, ist leichenblass, ist fahl. Sein Reiter trägt den Namen Tod, und ihm wurde gegeben, über den vierten Teil der Erde Tod zu bringen durch Hunger, Schwert, Krankheiten und wilde Tiere. Der vierte Teil der Erde. Ja. Das ist natürlich eine Unmenge von Menschen, die da betroffen sind. Ja. Und egal, ob jetzt diese 25% Dezimierung der Menschheit jetzt die Summe aus den ersten vier Siegelgerichten sind, aus den Kriegen, aus der Hungersnot, oder ob das nochmal zusätzlich draufkommt, es ist auf jeden Fall mindestens mal ein Viertel der Menschheit davon betroffen. Man kann jetzt auch sagen, naja, das ist vielleicht nicht die ganze Menschheit, sondern nur Israel. Wir reden ja von Israel, von der 70. Jahrwoche, die Israel dient. Aber das lässt sich aus dem Text eigentlich so nicht belegen. Und die Mehrzahl der Ausleger, und wenn man es einfach mal so liest, wie es da steht, gehen wir davon aus, oder müssen wir schon auch davon ausgehen, dass wirklich ein Viertel der Menschheit davon betroffen ist. Und dass das Ganze aus Israel heraus seinen Ausgang nimmt, ist ja durchaus denkbar. Das ist eigentlich gesetzt. Ja. Das ganze Handeln spielt sich da ab. Und wenn wir heute, ich meine, wie lange gibt es diese Texte schon? Über viele Jahrhunderte werden diese gelesen. Aber wenn wir heute sehen, wie eine Pleite von einer Bank in New York, Lehman Brothers 2008, eine weltweite Krise ausgelöst hat. Ja, an einem Punkt passiert was, das kriegt kein Mensch großartig mit. Ja, und die ganze Welt ist betroffen. Ja. Und so wird es da auch in dieser 70. Jahrwoche sein. Da werden natürlich irgendwo Dinge passieren, die aber dann Kreise ziehen und sich ausbreiten über die ganze Welt. Es ist heute fast schon gar nicht mehr vermeidbar, dass wenn irgendwelche Ereignisse geschehen, dann kannst du dich dafür gar nicht mehr schützen. Egal wo du auf der Welt dich versteckst, es erreicht dich. Ja? Und von dem her glaube ich schon, dass wir durchaus auch davon ausgehen könnten und können, dass ein Viertel der Menschheit betroffen ist. Jetzt nur mal zum Vergleich. Es hat mich schon auch schockiert, wenn man das so sagt. Man sagt es manchmal so daher. Jetzt haben wir knapp 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Ein Viertel wären 2 Milliarden, 2000 Millionen, die dann in kürzester Zeit eben den Tod fänden. Ja? Nur mal zum Vergleich. Die beiden Weltkriege haben ca. 80 Millionen Menschen das Leben gekostet. Damals lebten 2 Milliarden Menschen ungefähr auf der Erde. Das waren also weniger als ein Zwanzigstel, weniger als 5%. Jetzt haben wir 4-mal so viele Leute auf der Erde, ja, und über 5-mal so viele relativ gesehen würden dann sterben. Das ist eigentlich überhaupt gar nicht vorstellbar. Ja. Deswegen habe ich mir nochmal angeguckt, was war denn beim 30-jährigen Krieg? Der 30-jährige Krieg, man kennt es aus der Geschichte, der hat ja zum Teil ganze Landstriche entvölkert, ganze Städte haben quasi aufgehört zu existieren, wie zum Beispiel Magdeburg. Damals sind, man kann es schwer abschätzen, aber es wird geschätzt, ungefähr 6 Millionen Menschen gestorben, auch mit den Seuchen und was alles dann noch in der Folge kam. Das war damals 1% der Weltbevölkerung. Aber es ist ein Drittel des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation hat aufgehört zu existieren. Ein Drittel der Bevölkerung dieses Reiches hat aufgehört. Das heißt, für die Menschen damals, ja, und das, wenn man die Geschichtszeugnisse studiert aus der damaligen Zeit, das ist wirklich apokalyptisch. Also die nur ihren Bereich gesehen haben, eben ihr Reich, es war ein relativ großes Reich, da war es eben wirklich ein Drittel. Da war das die Größenordnung, die wir in der Offenbarung finden. Ja. Wenn wir jetzt aber sagen, das Viertel aus den Siegelgerichten ist die ganze Menschheit, dann muss da auf jeden Fall, wenn wir die ganze Menschheit dazu nehmen, muss auf jeden Fall Asien, China, Indien, die bevölkerungsreichsten Staaten, müssen da drin verwickelt sein. Weil 2 Milliarden Menschen, die ums Leben kommen, die finden wir in Europa gar nicht. Europa hat 780 Millionen Einwohner. Ja. Also es ist fast das Dreifache, von dem wir da reden. Also das muss dann schon eine globale Auswirkung sein. Da wird man natürlich vielleicht schon wieder skeptisch. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, wie zum Beispiel in der UN völlig im völligen Unverhältnis Israel und was dort passiert, durch Resolutionen verhandelt wird, ja, dann ist da schon in das Geschehen die ganze Welt, die United Nations, also alle Nationen, sind damit hineingenommen und beschäftigen sich genau damit. Also es ist durchaus vorstellbar, dass wir hier wirklich die ganze Menschheit ansetzen müssen und ein Viertel der ganzen Menschheit dann wirklich durch diese Siegelgerichte den Tod findet, auch wenn wir es uns schwer vorstellen können. Aber es steht so im Wort Gottes geschrieben. Das fünfte Siegelgericht, da sind es dann nicht mehr Reiter, die auftreten. Das unterscheidet sich deutlich von den anderen Siegelgerichten, die zuvor beschrieben sind. Da wird beschrieben, wie die Seelen der Märtyrer unterhalb des himmlischen Altars nach gerechter Vergeltung schreien, an denen, die ihr Blut vergossen haben. Also es sind Märtyrer, die den Tod gefunden haben durch Verfolgung. Ja, die Verfolgung der Gläubigen beginnt ja nicht erst zur zweiten Hälfte der Jahrwoche, sondern es geht von Anfang an so. Wir wissen ja, in der ersten Jahreshälfte sind die Hure und das Tier sehr eng zusammengespannt. Die Hure reitet das Tier und man lesen, die Hure ist trunken vom Blut der Heiligen. Das heißt, die Heiligen haben mit diesem satanischen, antichristlichen System natürlich nichts zu tun, sondern sind natürlich in einem Konflikt, kommen automatisch in Konflikt. Dieser Konflikt lässt sich dann nicht mehr vermeiden. Es wird Bedrängnis und Verfolgung für die Gläubigen geben. Es gibt Gläubige aus dem Volk Israel, die durch das Zeugnis der beiden Zeugen zum Glauben kommen, oder auch Gläubige, die aufgrund der Entrückung sich an Gott und seine Gebote und sein Volk halten. Es wird Menschen geben, die eben im Glauben stehen, die eben auch nicht das antichristliche Regime akzeptieren. Die werden Verfolgung erleiden und die werden auch den Märtyrertod sterben. Die tauchen hier auf bei den fünf Siegelgerichten. Bemerkenswert ist, dass sie eben unterhalb des himmlischen Altars sind. Also sie sind in der Umgebung Gottes, im Thronsaal, in der Umgebung Gottes, nicht irgendwo in einem Totenreich, in der Gottferne geparkt, sondern die sind in der Umgebung Gottes und die dürfen sich auch äußern, die sind Teil des Geschehens. Ja. Also eines der Zeugnisse in der Schrift, was eine Aussage liefert, wo kommt man denn hin als Gläubiger, wenn man auf Gottes Seite steht, das sind ja nicht die aus der Gemeinde, die Entrückten sind da eben nicht gemeint, sondern die Heiligen, die eben sich an Gott halten, an sein Volk halten und deswegen ums Leben kommen und verfolgt werden. Die werden vertröstet, die bekommen dann zwar weiße Gewänder als Übergangsleib, werden aber vertröstet auf die Zeit nach der großen Bedrängnis, wenn die Vollzahl der Märtyrer dann eingegangen sein wird. Das heißt, da kommen nochmal in der zweiten Hälfte der Jahrwoche kommen da nochmal sehr viele Märtyrer auch dazu. Und wir wissen ja, dass diese Märtyrer eine besondere Rolle spielen werden. Diese Märtyrer, die in der 70. Jahrwoche den Tod finden, weil sie eben nicht dieses antichristliche Herrschaftssystem unterstützen, die werden ein Mitherrscheramt im Millennium, im tausendjährigen Friedensreich bekommen. Ja. Das sechste Siegelgericht sind Erdbeben, eine verfinsterte Sonne, ein blutroter Mond, Sterne, die auf die Erde fallen, könnten Meteoriten sein, große Veränderungen in der Natur bewirken. Ja. Inhaltlich muss man ganz klar sehen, passt es eigentlich nicht so sehr in die erste Hälfte der Jahrwoche, sondern passt eigentlich zu dem in Matthäus 24 beschriebenen Geschehen, wie es zugeht, wenn der Messias wiederkommt. Ja. Da wird es eben auch Sterne geben, die vom Himmel fallen, Erdbeben geben und so weiter, Verfinsterung geben. Deswegen sage ich auch, es ist nicht unbedingt so, dass diese Siegelgerichte dann nacheinander anfangen und abgeschlossen werden und dann kommt erst das nächste, sondern es kann durchaus sein, dass dieses sechste Siegelgericht eben auch bis zum Ende der Jahrwoche dann auch durchläuft. Ja, da würde ich sagen, die Offenbarung ist generell nicht sehr chronologisch und da müssen wir unser Denken etwas erweitern und aus unserem Schubladendenken mit zeitlichen Abfolgen, so muss es sein. Das lässt sich in der Offenbarung eben nicht aufrechterhalten. Deswegen kommen auch die Ausleger, 10 Ausleger an 10 verschiedenen Punkten raus. Das muss man einfach sagen. Bemerkenswert ist die Stellung, die Reaktion der Menschen, egal welche Stellung sie haben. Lies mal Offenbarung 6 ab Vers 15. Die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Starken und jeder Knecht und Freie verbeugen sich in die Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt und vor dem Zorne des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag seines Zorns und wer mag zu bestehen? Also das deutet darauf hin, dass es eher wieder dieses Zornesgericht Gottes, was ja überschrieben ist in der zweiten Hälfte der Jahrwoche, auch mit den Zornschalengerichten, da ist der Zorn Gottes sehr stark im Vordergrund. Und diese Menschen verbergen sich vor dem Angesicht Gottes. Sie wollen lieber von den Bergen verschüttet werden und sterben, als vor das Angesicht Gottes zu treten. Ja. Verbergen sich vor dem Zorn des Lammes. Das heißt, die wissen dann schon, was ist denn eigentlich hier los? Sie wissen schon, wir stehen hiermit unter dem Zorn Gottes. Wir bekommen den Zorn Gottes hier zu spüren. Ob das bei den ersten vier Siegelgerichten der Fall ist, könnte man durchaus ja noch bezweifeln. Ja? Dass die Menschheit es noch gar nicht mitkriegt, was sich eigentlich abspielt. Ja? Wer weiß denn, was sich im Himmel abgespielt hat, als die Nazis an die Macht kamen. Da hat sich mit Sicherheit auch was abgespielt. Ja? Und das hat die Menschheit so gar nicht mitgekriegt. Aber einige wenige haben auch damals schon gesagt, weiß ich von meinem Vater, der das erzählt hat, der von seinem Vater wiederum gesagt hat, das kann nicht gut gehen, wenn wir den Augapfel Gottes so antasten, das kann nicht gut gehen. Das war ein bibelkundiger Mann, mein Opa, den ich nie kennengelernt habe, der wusste das. Ja. Und wir dürfen es jetzt genauso auch wissen, ja, wenn wir sein Wort studieren. Ja. Also zumindest, was dieses Siegelgericht angeht, dieses sechste Siegelgericht mit den Erdbeben, was durchaus eben auch bis in die zweite Hälfte der Jahrwoche hineinreicht, da wissen die Menschen genau, mit wem sie es zu tun haben und was sich abspielt. Ja, und das ist auch das erste, der erste Zweck, die erste Funktion von Gericht ist eben auch die Existenz und die Macht Gottes zu erkennen. Ja. Das ist meine erste Stufe, die das Gericht hat. Und das ist schon mal, da ist man schon mal, wenn man vollkommen Gott fern und vollkommen Gott los ist, was ja für die Menschheit heute im weiten Sinne zutrifft, ja, da ist man schon mal einen großen Schritt weiter, wenn man mal so weit kommt und sagt, okay, mir ist jetzt klar, dass der Zorn Gottes über uns gekommen ist. Ja, das allein zu akzeptieren, ist ja schon eine erste Form von Glauben. Ja, muss man schon auch sagen. Ja. Was auch kommt, immer wieder, wenn die Blendung, die Überblendung in das Geschehen im Himmel, im Thronsaal Gottes getan wird, wird immer vom Räucherwerk der Gebete der Heiligen gesprochen. Ich möchte jetzt keine große Symbolik reindeuten, aber was man sagen kann, ist, dass eben diese Gebete der Heiligen, unsere Gebete, ja, dass die vor den Thron Gottes kommen. Die werden hier in der Offenbarung, in dem was beschrieben wird, immer wieder besonders auch gewürdigt. Und ich glaube, das ist eine wichtige Erkenntnis, auch wenn man die Offenbarung studiert, dass es eine Rolle spielt, dass wir beten und dass wir das auch im Gebet bewegen, was uns betrifft und was auch die Heilsgeschichte Gottes betrifft. Ja? Ich kann jetzt nicht interpretieren, was genau die Gebete bewegen, aber sie sind Teil des Geschehens, sie werden genannt im Geschehen und sie spielen damit eben auch eine Rolle. Ja? Und sind vor allem, und das sagt es zuallererst für mich, so würde ich es interpretieren, sie sind nicht vergeblich. Ja? Sie spielen in der Geschichte, in dem Geschehen, spielen sie eine Rolle. Bei dem siebten Gericht, beim siebten Siegel, beim Öffnen des siebten Siegels, entsteht ein Schweigen im Himmel. Und es wird sozusagen ein Gottesdienst gefeiert, wo eben auch das Räucherwerk der Gebete der Heiligen genannt wird. Sieben Engel erhalten jeweils eine Posaune zur Vorbereitung der kommenden Posaunengerichte. Und dann wird die Räucherpfanne mit Feuer vom Altar gefüllt, wird auf die Erde geschleudert, Donner, Stimmen, Blitze und Erdbeben werden erzeugt. Also es gibt immer wieder diese Umblendung auch in den Himmel, ja, wo ganz genau vorbereitet wird, was als nächstes kommt, wo sehr eng verfolgt wird, was sich auf der Erde abspielt. Und weil eben so nach dem Öffnen des siebten Siegels so ein Übergang geschildert wird und die Engel die Posaunen in die Hand gedrückt kriegen, glaube ich auch, dass die Posaunengerichte sich dann direkt im Anschluss an die Siegelgerichte, an das Geschehen nach dem Öffnen der sieben Siegel anschließen. Ich lese aus Offenbarung 8, ab Vers 6. Und die sieben Engel mit den sieben Posaunen hatten sich gerüstet zu Posaunen. Und der erste Engel posaunte, und es ward ein Hagel und Feuer mit Blut gemengt und fiel auf die Erde. Und der dritte Teil der Bäume verbrannte und alles grüne Gras verbrannte. Und der andere Engel posaunte, und es fuhr wie ein großer Berg mit Feuer brennend ins Meer. Und der dritte Teil des Meeres ward Blut. Und der dritte Teil der lebendigen Kreaturen im Meer starben, und der dritte Teil der Schiffe wurde verderbt. Und der dritte Engel posaunte, und es fiel ein großer Stern vom Himmel, und er brannte wie eine Fackel und fiel auf den dritten Teil der Wasserströme und über Wasserbrunnen. Und der Name des Sterns heißt Wermut, und der dritte Teil der Wasser ward Wermut, und viele Menschen starben von den Wassern, weil sie waren so bitter geworden. Und der vierte Engel posaunte, und es ward geschlagen, der dritte Teil der Sonne, der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne, dass ihr dritter Teil verfinstert ward, und der Tag den dritten Teil nicht schien und die Nacht desgleichen. Und ich sah und ich hörte einen Engel fliegen mitten durch den Himmel und sagen mit großer Stimme, weh, weh, weh denen, die auf Erden wohnen, vor den anderen Stimmen der Posaune der drei Engel, die noch posaunen sollen. Also es ist oft in den Siegelgerichten so, dass es immer einen Block gibt, 4, 2, 1, also vier erste Handlungen, dann zwei davon abweichen und dann so ein Schlussakt. Ja, auch bei den Posaunengerichten ist es so. Ich möchte jetzt nicht sehr lange die Posaunengerichte im Detail auswalzen. Was wir ganz klar sehen, ist, dass schlimme Naturkatastrophen eintreffen, immer ein Drittel der Pflanzen, des Meeres, der Wasserströme, von Süßwasser, Sonne, Mond und Sterne, immer ein Drittel ist betroffen. Ja. Es wird ja so viel über das Klima geredet, dass ich das jetzt nicht tun will, aber das steht eben auch hier. Ja. Also diese klimatischen Veränderungen, diese Veränderungen auf der Erde, die kommen, die sind durchaus durch die Bibel abgedeckt. Ich denke, das kann man, also ich verstehe das jetzt mal einfach wörtlich so, dass eben Naturkatastrophen passieren, ja, und entsprechende Veränderungen in den Lebensumständen der Menschen mit Menschen, die das mit dem Leben bezahlen, werden stattfinden, ja. Genau, die werden vom Himmel ausgehen, und ich meine, das muss man beim Klima einfach sehen. Wir Menschen können den Klimawandel, den gibt es, den brauchen wir nicht in Abrede stellen, den gab es ja auch schon immer, ja, das ist gar keine Frage. Wird es auch immer geben, und wir sehen in der Bibel, wie extrem das sich noch verschärfen wird. Aber die Menschen glauben zu machen, dass wir da was dagegen tun könnten, das ist reine Illusion, reine Verführung. Ja. Da will man Dinge in Bewegung setzen, Dinge durchsetzen, manipulieren, mit Hilfe des Klimas Dinge bewirken, die man sonst eben nicht durchsetzen könnte, die nicht durchsetzbar werden, und wenn es nur eine Zusatzsteuer ist, im ersten Schritt. Ja. Ja, also es gibt diese extremen Einschnitte im Klima, in der Natur, ja, und es wird natürlich auch das Leben der Menschen sehr stark beeinflussen. Ja. Im sechsten Posaunengericht, ich überspringe mal das fünfte, komme nachher noch dazu, da werden dann Myriaden von Kriegsreitern genannt, 20.000 Myriaden. Manche denken, eine Myriade sind 10.000, das wären dann 200 Millionen Kriegsreiter, die ein Drittel der Menschen töten. Ja. Das ist auch wieder so eine Zahl. Wir haben ja gesagt, ein Viertel der Menschheit hat schon den Tod gefunden von den Siegelgerichten. Nochmal jetzt ein Drittel, das macht in Summe dann die Hälfte. Ich glaube, Albrecht, du hast es mal kurz erwähnt, an einem Nebensatz, an einem deiner Dienste, dass eben die Hälfte der Menschheit den Tod finden wird in dieser 70. Jahrwoche, ja, plus eben die vielleicht noch durch vergiftetes Wasser und so weiter ums Leben kommen. Also sehr, sehr viele Menschen werden den Tod finden. Und wenn man sich auch das Kriegsheer aus der sechsten Posaune von Hunderten von Millionen Reitern vorstellt, dann muss man auch sagen, das sind zu viele Reiter, um nur im kleinen Israel irgendwo zu kämpfen. Das scheint dann wirklich auch global zu sein. Ja. Wenn es nicht so ist, ist ja gut. Ja. Also hat da niemand was dagegen. Aber die Textzusammenhänge lassen eben durchaus darauf schließen, dass es globale Ereignisse sind, globale Kriege und Vernichtung ist, das über die Menschen kommt. Aber, und deswegen, wenn man sich fragt, warum nur ein Drittel, einfach deswegen, ist fast ein bisschen polemisch, es muss ja noch was übrig bleiben. Es muss was übrig bleiben für das, was noch kommt an Gerichten auf der einen Seite, aber vor allem natürlich auch das, was noch kommt an Heil, an Zurechtbringung, an neuem Himmel, neue Erde. Die entstehen ja nicht aus dem Nichts, sondern das ist ja was, was in der Transformation dann auch entsteht. Ja. Also sechste Posaune, dieses Kriegsheer, was ein Drittel der Menschheit vernichten wird. Fünfte Posaune ist deswegen wichtig und deswegen lese ich es mal kurz vor, weil dann ein anderer Aspekt noch ins Spiel kommt. Und der fünfte Engel posaunte und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde und ihm war der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf und es ging auf ein Rauch aus dem Brunnen wie ein Rauch eines großen Ofens und es ward verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde und ihnen ward Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Und es ward ihnen gesagt, dass sie nicht beschädigen das Gras auf Erden, noch ein grünes, noch einen Baum, sondern allein die Menschen, die nicht haben das Siegel Gottes an ihren Stirnen. Und es ward ihnen gegeben, dass sie nicht töteten, sondern sie quälten 5 Monate lang und ihre Qual war wie eine Qual vom Skorpion, wenn er einen Menschen schlägt. Und in den Tagen werden die Menschen den Tod suchen und nicht finden, werden begehren zu sterben und der Tod wird von ihnen fliehen. Und die Heuschrecken hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds, dessen Name heißt auf Hebräisch Abaddon, auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Das ist ein relativ gruseliges Bild, wie ich finde. Und warum sage ich das? Warum weile ich das ein bisschen mehr aus? Weil wir da aus meiner Sicht, nach meinem Verständnis, dämonische Mächte haben, die ins Spiel kommen. Ja. Das sind jetzt nicht Menschen, die Nation gegen Nation, die gegeneinander anfangen, Krieg zu führen, sondern das sind dämonische Mächte, die aus dem Abgrund freigelassen werden, losgelassen werden, um eben die Menschen nicht zu töten, sondern zu quälen. Ja. Und es gibt viel Spekulation, wer ist denn dieser König Abaddon? Ja. Ist es ein Finsternisengel? Ist es sogar Jesus selbst? An dem Beispiel dieses Gerichts, dieses fünften Posaunengerichts, kann man sehen, wie unterschiedlich man die Offenbarung auslegen kann. Ja. Ich möchte jetzt da nicht näher drauf eingehen, aber wir haben es da auch nicht nur mit dem zu tun, was wir menschlich sehen, sondern wir haben es da dann auch bei den Posaunengerichten mit Dämonen zu tun. Ja. Und was geradezu tragisch oder auch erschütternd ist, das lesen wir dann im Vers 20, dass die Menschen eben nicht umkehren aufgrund dieser Gerichte, sondern weiterhin in Götzendienst, Sünde und Bosheit verharren. Ja. Wir haben zwar gelesen beim sechsten Siegelgericht, dass die Menschen erkennen, dass der Zorn Gottes über sie kommt, aber sie kommen eben bei den Posaunengerichten nicht zu einer Umkehr, nicht zu einer Erkenntnis ihrer Sünde und sind nicht bereit, umzukehren. Wenn man die Plagen anguckt, dann erinnert es zum Teil auch an die Plagen, die 10 Plagen von Ägypten. Ja, und auch da haben wir es ja ein Stück weit mit Verstockung zu tun von dem Pharao. Und sowas Ähnliches könnte man hier, denke ich, auch ansehen, dass die Menschen bei allem, was über sie hereinbricht an Plagen, an Gerichten, auch dennoch zunächst mal verstockt werden. Ja. Aber es kommen, das muss man auch sehen, habe ich vorher auch schon kurz erwähnt, auch in dieser Zeit kommen Menschen zum Glauben. Deswegen der 2 Zeugen ist hier zu nennen. Und es ist auch so, dass natürlich der große Teil der Menschheit nicht zur Umkehr kommt, aber es ist dann bei weitem nicht ausgeschlossen, dass einige durchaus ins Nachdenken kommen und einige sich dann Gott zuwenden. Das ist nur nicht die Mehrheit. Ja. Die Mehrheit der Menschheit eben ist eben eher in der Verstockung. Es kann aber auch durchaus denkbar sein, dass auch durch die Gerichte Einzelne zum Glauben finden. Und auf jeden Fall mal die 144.000, die versiegelt werden und die dann auch entrückt werden. Offenbarung 7 und Offenbarung 12 sind die genannt. Die 7. Posaune ist was Besonderes. Das letzte der Posaunengerichte, lese ich nochmal kurz vor. Da sagt, habe ich bei Herrn Schumacher gelesen, das ist die feierliche Königsproklamation Jesu Christi. oder auch die Machtergreifung Jesu Christi im Himmel. Ich lese es mal vor, Offenbarung 11, Abvers 15. Der siebte Engel posaunte, und es geschahen laute Stimmen in dem Himmel, welche sprachen, das Reich der Welt unseres Herrn und seines Christus ist gekommen, und er wird herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die 24 Ältesten, die vor Gott auf ihren Thronen sitzen, fielen auf ihre Angesichter und beteten Gott an und sprachen, wir danken dir, Herr Gott, Allmächtiger, der da ist und der da war, dass du angenommen hast und deine große Macht und angetreten deine Herrschaft. Und die Nationen sind zornig gewesen und dein Zorn ist gekommen, um die Zeit der Toten, um gerichtet zu werden und den Lohn zu geben deinen Knechten, den Propheten und den Heiligen und denen, die deinen Namen fürchten, den Kleinen und den Großen und die zu verderben, welche die Erde verderben. Der Tempel Gottes im Himmel wurde geöffnet, die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel gesehen und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben und ein großer Hagel. Also auch hier wieder so eine Art Gottesdienst im Himmel, eine Einsetzung, eine Königsproklamation, eine Machtergreifung Jesu Christi. Wie gesagt, kann ich mich anschließen, wird wohl zur Mitte der Jahrwoche sein. Diese Zäsur, wo dann auch eine Wendung kommt, ja, wo aus dem Bedrängnisgeschehen die große Bedrängnis kommt, in der Mitte der Jahrwoche, also das Lamm tritt die Königsherrschaft zunächst im Himmel an. Was passiert auf der Erde? Das Tier, der Antichrist, wirft die Hure ab, wendet sich offen gegen das Volk Israel. Auch noch ein wichtiger Punkt aus Offenbarung 12, der Satan wird auf die Erde geworfen, ja, hat 3,5 Jahre Zeit, hat wenig Zeit, aber dann ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes der Teufel los. Und es beginnen dann die Zornschalengerichte mit einer weiteren Steigerung des Unheils, welches damit über die Menschheit kommt, die ja dann ganz und gar unter der Herrschaft des Tieres steht in der zweiten Hälfte, weil sich ja zur Mitte der Jahrwoche das Tier in den Tempel setzt und als Gott verehren lässt. Ja, da ist also der Abfall dann da, der Bund mit Israel wird gebrochen und Israel wird auf das Schärfste verfolgt. Es beginnt dann zur Mitte dieser Jahrwoche die sogenannte große Bedrängnis, die in Matthäus 24 beschrieben wird, mit ganz massiven Angriffen gegen das Volk Gottes und alle Gläubigen, die in großer Zahl umgebracht und zu Märtyrern werden. Und es beginnen die Zornschalengerichte. Lesen, die werden in Offenbarung 16 geschildert, aber in Offenbarung 15, wo der Auftakt für die Gerichte geschildert wird, möchte ich nur den ersten Vers lesen, damit wir das verstehen. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wundersam, 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit denselben ist vollendet der Zorn Gottes. Darauf möchte ich Wert legen, ist vollendet der Zorn Gottes. Erstens mal, der Name Zornschalengerichte enthält ja schon den Zorn Gottes, ja, also die Zornschalengerichte sind wirklich ausgehend von Gott und bewegt durch den Zorn Gottes. Ja. Die Siegelgerichte, da läuft einfach das Programm der 70. Jahrwoche ab, da läuft die Heilsgeschichte der 70. Jahrwoche ab, ja. Während die Zornschalengerichte sind wirklich im Ursprung, haben den Ursprung im Zorn Gottes. Ja. Und in den Zornschalengerichten wird die Auseinandersetzung mit dem Tier und seiner Herrschaft tritt deutlich hervor, das werden wir auch sehen in den Zornschalen selbst. Ja. Das hat also schon einen anderen Charakter wie die Posaunengerichte und auch die Siegelgerichte. Und es wird angekündigt, das ist wichtig, dass das Gerichtsmaß nach dem Ausführen der Zornschalengerichte voll ist. Das heißt, es ist ein ganz festgesetztes Maß an Gericht, was Gott verordnet hat. Ja, das heißt, nicht vollständige Vernichtung, bis alles ratzeputz ausgerottet ist, ja, sondern ein ganz bestimmtes, von Gott gesetztes Maß. Und auch hier findet wieder ein Gottesdienst im Himmel vorher statt, in Kapitel 15 beschrieben, bevor in Kapitel 16 dann das Zorneswirk durch das Ausgießen der Schalen beschrieben wird. Ja. Der Zorn Gottes, das wird auch beschrieben, er ist rein und er hebt seine Liebe eben nicht auf. Er ist auch ein Stück weit Ausdruck seiner Liebe, weil ohne dieses Gericht gibt es eben kein Zurechtbringen, gibt es keinen Zerbruch, gibt es diese Hinwendung zu Gott eben nicht. Ja. Und der Triumph der Liebe über das Gericht, der Triumph der Barmherzigkeit über das Gericht schließt eben ein, dass es auch Gericht vorher geben muss. damit dann auch dieser Triumph nach Jakobus 2, 13 stattfinden kann. Ja. Diese Gerichte sind dann global und universal, da ist nicht mehr von einem Drittel oder so die Rede, sondern das ist was, was alle gleichermaßen betrifft. Die erste Zornschale bringt Geschwüre über die Menschen, die das Tier anbeten und die Mahlzeichen des Tieres tragen. Also da wird ganz bewusst, werden ganz bewusst die genannt, die unter der Herrschaft des Tieres stehen, die die Herrschaft des Tieres akzeptieren. Also diese Gerichte wenden sich zuallererst gegen das Tier und seine Anhänger. Die weiteren Schalen machen das Meerwasser zu Blut, die Ströme und Flüsse zu Blut, bringen sengende Sonnenhitze, sodass die Menschen Gott lästern und nicht umkehren. Die fünfte Schale wird über den Thron des Tieres gegossen, sodass sein Königreich verfinstert wird und seine Anhänger schlimme Schmerzen erleiden und lästern. Da geht es also ganz bewusst gegen das Tier und seine Anhänger, wie schon gesagt. Und wenn man das liest, hat es viel auch mit den Plagen zu tun. Ja. So wie die Plagen den Pharao und sein Volk getroffen haben, treffen jetzt die Plagen, die Zornschalengerichte, vor allem das Tier und seine Anhänger. Ein Schumacher schreibt es so, stand dem Volke Gottes damals Ägypten unter Führung des verstockten Pharao gegenüber, so dem endzeitlichen Gottesvolk die verstockte Menschheit unter Führung des Tieres, des Antichristen. Die sechste Schale trocknet den Euphrat aus, sodass die Könige des Ostens dann zur bevorstehenden letzten Schlacht von Harmagedon leichteren Zugang bekommen. Zu dieser Schlacht werden sie gerufen von der satanischen Dreieinigkeit, dem Drachen, dem Antichristen und dem falschen Propheten, die ihre Dämonengeister ausschicken, um die Könige des Ostens, die Könige der Erde, zu versammeln gegen Gottes Volk und die Gläubigen. Also das ist dann in der Zuspitzung der Ereignisse, kommt es dann eben zu diesem letzten Zusammenstoß, ja, wo dann alle Heere gegen das Volk ziehen und das Volk dann, Endlösung hast du zitiert, ne, die Endlösung sozusagen herbeiführen wollen, ja, und ein weiteres Mal wird es eben keine Endlösung geben, sondern im Gegenteil, die Schlacht wird von dem Reiter auf dem weißen Pferd, der dann auftritt in Offenbarung 19, wird dann entschieden, ja. Schlimme Ereignisse auf der Erde finden da statt. Wir sind jetzt am Ende der Jahrwoche angekommen und ich denke, da findet das statt, was in Offenbarung 19 beschrieben ist oder auch in 2. Thessalonicher 2,8, dass der Christus kommt und mit dem Hauch seines Mundes dann auch den Sohn des Verderbens besiegt. Ich lese Offenbarung 19, Vers 11. Und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und streitet mit Gerechtigkeit. Und ich sah das Tier und die Könige auf Erden und ihre Heere versammelt, Streit zu halten mit dem, der auf dem Pferde saß und mit seinem Heer. Und das Tier ward gegriffen und mit ihm der falsche Prophet, der die Zeichen tat vor ihm, durch welche er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres nahmen und die das Bild des Tieres anbeteten. Lebendig wurden diese beiden in den feurigen Pfuhl geworfen, der mit Schwefel brannte. Und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß, das aus seinem Munde ging, und alle Vögel wurden satt von ihrem Fleisch. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand und ergriff den Drachen, die alte Schlange, welche ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre. Also da haben wir dann das Auftreten des Retters, des Messias, der eben das Tier und seine Verbündeten vernichtend schlägt, sie in den feurigen Pfuhl wirft. Ich denke, das ist durchaus gleichzusetzen mit dem Feuersee. Und danach wird der Teufel gebunden für 1000 Jahre. Das heißt, klarer Hinweis, dass dieses 1000-jährige Reich jetzt bald anbrechen wird und der jetzt laufende Äon dann damit auch zu Ende geht. Die Zornschalengerichte hatten vor allem schlimme Qualen über die Menschheit, die Anhänger des Antichristen und des Tieres gebracht. Die letzte Schlacht bringt dann denen, die dahinter stehen, dem Tier, dem Antichristen, dem falschen Propheten und dem Satan selbst, den Tod. durch die sichtbare Wiederkunft Jesu Christi mit den Seinen, das heißt der vollständige Christus Haupt und Glieder, da sind wir auf jeden Fall mit dabei, zusammen auch mit der Braut Israel, der Auswahl Israels, bricht eine völlig neue Zeit an. Die bislang vorherrschenden Mächte auf der Erde werden hinweggefegt, vollständig besiegt, der Christus übernimmt die Herrschergewalt und das tausendjährige Friedensreich Jesu Christi bricht an. Das Gericht über die, die sich gegen das Volk Gottes gestellt haben, wird in der letzten Schlacht schon vollzogen. Ja. Das Tier, der Prophet, sind im feurigen Pfuhl, der Satan wird 1000 Jahre gebunden und die anderen wurden erwürgt mit dem Schwert des, der auf dem Pferde saß. In dieser Schlacht wird eben jeder Gegner auch vernichtend geschlagen. Und was jetzt passiert am Anbruch des 1000-Jahr-Reiches, werden ganz viele Verheißungen, die im Alten Testament stehen, werden sich jetzt erfüllen. Ich habe versucht anzufangen, mal das zu ordnen, was da in Hesekiel 20, in Hesekiel 37, in Hesekiel 36 steht, in Joel 3, in Sacharja 12, 14. Also diese ganzen Verheißungen, die da gegeben sind, die werden da erfüllt. Ja? Also diese Propheten haben alle Schlaglichter geworfen auf das, was dann passiert, wenn das tausendjährige Reich anbricht. Ja? Aber es ist eigentlich fast gar nicht möglich, das irgendwo so zu ordnen, damit man jetzt ein Schaubild machen kann. Und ich glaube, das ist auch gar nicht der Auftrag. Ich will sowieso mehr die Gerichte nochmal beleuchten, nicht genau die Aufrichtung des Tausendjahrreiches, aber wir dürfen wissen, ja, dass zu diesem Tausendjahrreich sehr, sehr viele Menschen auferstehen werden. Nämlich nach Hesekiel 37 wird, das ist ja von den Totengebeinen die Rede, ja, die mit Haut überzogen werden und auferstehen. Das ist sogenannte Auferstehung der Gerechten. Ich würde mal sagen, das ganze Volk Israel wird, so entnehme ich es der Schrift, das ganze Haus Israel wird versammelt, ja, zu Beginn des Tausendjahrreiches. Erstens mal, also auch die Toten, die anderen werden von den Engeln aus allen vier Richtungen, vier Himmelsrichtungen zusammengeführt. Ja, ganz Israel, das sagen die Stellen, ich kann es jetzt aus der Zeitgründe nicht lesen, ihr könnt Hesekiel 36, 37, Hesekiel 20 selbst mal reinlesen. Ganz Israel wird den Messias erkennen, ja. Ganz Israel wird den Messias erkennen und wird ins Tausendjahrreich mit hineingehen. Ja. Außerdem wird eben der Geist ausgegossen und es passiert auch das, was eben in Matthäus 24, 29 bis 31 beschrieben wird. Diese Ereignisse sind auch in dem, wie sie beschrieben werden, wenn man das durchliest nacheinander, merkt man, das ist eigentlich identisch, das gehört irgendwo zusammen. Ja. Zum Teil aus einer etwas anderen Perspektive beschrieben, aber doch das Gleiche. Ja. Und viele, viele alttestamentliche Verheißungen finden da ihre Erfüllung. Wenn der Messias bei seinem zweiten Kommen auf dem Ölberg erscheint, sein Volk am Ende und Höhepunkt der großen Bedrängnis in der Schlacht von Harmagedon rettet, wird das ganze Volk Israel dort versammelt sein, inklusive der Auferstandenen aus Hesekiel 37. Und da steht dabei, das ist das ganze Volk Israel. Ja. Es gibt aber, und jetzt komme ich wieder auf das Thema Gerichte zurück, es gibt aber einige aus dem Volk Israel, die aus meiner Sicht da nicht dabei sind. Die eine Sonderbehandlung bekommen. Das sind nämlich die aus Matthäus 12, Vers 41 und 42, als Jesus in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern sagt, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe, mehr als Jona ist hier. Und eine Königin des Südens wird auftreten im Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von den Enden der Erde, um die Weisheit Salomons zu hören und siehe, mehr als Salomon ist hier. Dieses Gericht ist das Gericht, also wo die Königin von des Südens und die Männer von Ninive als Zeugen auftreten, das ist nicht das Gericht hier am Eingang zum tausendjährigen Reich, sondern das Weltgericht nach der Zäsur, nach den 1000 Jahren. Ja. Das heißt, ich gehe davon aus, dass diese Pharisäer da nicht mit ins tausendjährige Reich eingehen, sondern die gehören zu denen, die zum letzten Gericht verwahrt werden. Und das ist auch, weil sie die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen haben und den Sohn Gottes, als er auf der Erde war, abgelehnt haben. Und der Albrecht hat es betont, die hätten eigentlich wissen müssen und haben es auch eigentlich gewusst, dass sie umkehren müssen. Aber es war ihnen nicht wert, ihre Macht aufzugeben und sich an Jesus zu binden. Ja, sie haben eben ihr eigenes durchgezogen, ja, und sind eben nicht nachgewandelt. Und wenn man das liest, wie Jesus sie anspricht, ja, dann ist es aus meiner Sicht ein klares Indiz dafür, dass es eine Sonderbehandlung für diese Pharisäer und Schriftgelehrten, für diese Gegner Jesu zu seinen Erdentagen geben wird. Und die nicht als Ausnahme nicht zu dem aus dem Volk Israel gehören, die ins tausendjährige Reich mit einziehen. Eine Stelle aus Johannes 11, 24 möchte ich da noch kurz nennen. Ja, das ist ja dann die sogenannte erste Auferstehung. Ich lese es gleich doch mal am Anfang, Offenbarung 20, 4 bis 6. Ich sah Throne, sie setzten sich darauf und ihnen wurde das Gericht übergeben und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen und die nicht angebetet hatten das Tier noch sein Bild und nicht genommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese wurden lebendig und regierten mit dem Christus 1000 Jahre. Habe ich vorher schon erwähnt, diese Märtyrer stehen also auf. Die übrigen der Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Ja. Diese erste Auferstehung war auch das, was die Martha erwartet hat. Als Jesus kam nach Bethanien zu Lazarus, hat der Jesus gesagt, der Lazarus wird auferstehen. Und dann sagt die Martha, erstaunlich muss man schon sagen, ja klar, am letzten Tag wird er auferstehen. Der hatte also eine klare Erwartung auf diese Auferstehung. Ja, das heißt, die gläubigen Juden, gläubige Volk Israel, war ganz klar so belehrt, dass die wussten, wenn das Reich der Himmel anbricht, wenn das Friedensreich kommt, sind wir da dabei, da stehen wir auf. Ja. Deswegen glaube ich auch, das ganze Volk steht auf und es ist keine Auferstehung zu einem Gericht, wo man dann wieder in Verdammnis kommt oder in Gottes Ferne kommt, sondern es ist eine Auferstehung zum Eingang ins Tausendjahrreich. Und da gibt es welche, die eben mit eingehen und damit wohnen und es gibt welche, die mit herrschen. Ja. Je nachdem, ob sie als Märtyrer ihr irdisches Leben beenden mussten oder auch nicht. Ja. Also wird ganz genau die verschiedenen Gruppen werden da ganz genau unterschieden. Und wir sehen auch, dass Throne aufgestellt werden. Und es wird aber gar nicht genau gesagt, wer setzt sich denn auf diese 12 Throne. Und ich glaube, das könnte durchaus Matthäus 19, 28 sein, wo Jesus zu den Jüngern sagt, ihr werdet sitzen auf den 12 Thronen zu richten, die 12 Stämme Israels. Ja, gibt aus meiner Sicht keine Stelle in der Schrift, wo die besser passt, um das zu erfüllen, was Jesus da in Matthäus 19 ausgesagt hat. Außerdem findet es Gericht über die Schafe und Böcke aus Matthäus 25, Vers 31 bis 46. Auch da statt. Ja. Also ihr seht, unheimlich viele Dinge spielen sich da ab. Ja. Und das Gericht über die Schafe und Böcke, ich lese es nicht vor, ich denke, ihr kennt es. Ja. Die Schafe sind die, die sich zum Volk Israel bekannt haben und gestellt haben. Die gut waren, das sind die, was ihr einen meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan, die zu dem Volk Israel in der Bedrängnis gestanden haben, die gehen auch mit ein und die anderen gehen eben nicht mit ein, die werden verworfen. Ja. Und das Erstaunliche, was mich schon immer gewundert hat in dem Gerichtswirken in Matthäus 25 ist, dass die Leute sagen, wann war denn das? Wann haben wir denn dir zu essen gegeben, zu trinken gegeben? Wann haben wir dich besucht? Ja? Das heißt, es gibt da durchaus viele Leute, die auch bis dahin noch nicht verstanden haben, was sich eigentlich abgespielt hat. Ganz offensichtlich war das so, ja? Dass viele Menschen das so noch gar nicht durchschaut haben. Ja? Das heißt, wenn wir uns vorstellen, was sich da alles abspielt, es ist so vielschichtig, dass es wirklich schwer zu greifen ist. Ja. Aber an der Stelle ist auch wichtig, dass wir, wenn es in Matthäus 25, Vers 46 heißt, diese werden hingehen in die ewige Pein, eben diese Böcke, die nicht dem Volk Gottes beigestanden haben, die Gerechten aber in das ewige Leben. Das ewige Leben ist das Leben, was Gott schenkt, das unauflösliche Leben, was niemals endet. Auch wenn man es mit äonisch und ewig übersetzen kann, aber wenn es im Gottesleben-Zusammenhang ist, ist es eben dieses unauflösliche Gottesleben, was wir auch schon in uns tragen. Und die ewige Pein wiederum ist aber ewig im Sinne von äonisch endlich. Ja? Also das Wort Gottes unterscheidet, er kennt ja kein ewig in diesem Sinn, sondern eben nur äonisch. Ja? Und diese ewige Pein, können wir klar sehen, ist eine äonische Pein, die eine ganz bestimmte festgesetzte Zeitdauer hat. Ja? Und es gibt auch Qual gequält in die Äonen der Äonen, das auch über mehrere Äonen sich erstrecken kann. Aber es ist eben nicht eine endlose Pein damit gemeint. Ja? Für die Pein an sich steht das Wort Kolassis. Müssen wir mal einfach in den Text reingehen, was bedeutet es eigentlich? In der normalen Lehre ist es eben so, dass man damit versteht, es ist eine endlose Qual, in die diese Menschen reingehen müssen, was wir natürlich, gerade wenn man sich mit den Gerichten beschäftigt, ein für mich einfach total unerträglicher Gedanke ist, ja, und auch überhaupt nicht in das Gesamtverständnis der Schrift und des Wesens und Willens Gottes reinpasst. Aber trotzdem muss man mal sehen, was steht denn da? Kolassis steht da, das kann auch mit Züchtigung, Zurechtweisung, mit Strafe übersetzt werden. Da ist eindeutig ein erzieherischer Aspekt erhalten. Wir sagen ja, das Gericht Gottes, da geht es nicht um ein Hinrichten, sondern um ein Zurechtrichten und ein Herrichten. Ja? Und das unterstützt dieses Wort Kolassis. Ja? Und man muss aber auch dazu sagen, so einfach, dass es nur das bedeuten kann, ist es natürlich nicht. Man kann es auch mit Pein, Qual, die man endlos verstehen kann, übersetzen. Aber es ist die weniger gebräuchliche Übersetzung auf jeden Fall. Und viele Ausleger sagen, es ist schon erstaunlich, dass ausgerechnet da, wo es um Gott und sein Wirken geht, dass man da die schlimmste Interpretation dieses Wortes dann zu Rate zieht. Nein, das sehen wir nicht so. Es ist ganz klar dieser erzieherische Aspekt, der sich durch alle Gerichte, durch alles Gerichtshandeln zieht, der ist hier zu nennen. Genauso gibt es das Wort quälen, genannt Basanizo, abgeleitet von Basanus, dem Probierstein, der Prüfung, der Untersuchung, ja, wo man das Quälen beschreibt als eine Art Verhör, als eine Art Prüfung, ja, um herauszufinden, wann derjenige, der geprüft wird, wo der steht und wann er auch anzeigt, dass er zur Umkehr bereit ist. Ja, da wird zum Beispiel Lukas 16, 28 die Geschichte vom reichen Mann und vom armen Lazarus auch genannt. Ja, ein Mann, der durchaus erkannte nach seinem irdischen Ableben, dass er falsch gelegen war und alles drum gegeben hätte, um seine Brüder zumindest zu warnen. Ja, da ist eine ganz klare Umkehr, ein ganz klarer Wandel auch festzustellen. Ja, das müssen wir sehen. Wird auch oft in unserer Literatur ja auch herangezogen. Diese beiden Worte lassen diese Deutung sehr wohl zu und sind im Zusammenhang mit dem Gerichtshandeln, denke ich, heranzuziehen. Also das haben wir gesehen, was sich alles abspielt an Erfüllung von Verheißungen an Gerichten zu Beginn des Tausendjahrreichs. Jetzt möchte ich zum Schluss natürlich schon noch auf das Weltgericht eingehen, auf das sogenannte jüngste Gericht. Ja. Am Ende der 1000 Jahre, lesen wir weiter aus Offenbarung 20 ab Vers 7, wenn die 1000 Jahre vollendet sind, wird der Satan aus seinem Gefängnis losgelassen werden und wird ausgehen, die Nationen zu verführen, die an den vier Ecken der Erde sind, den Gog und den Magog, sie zum Kriege zu versammeln, deren Zahl wie der Sand des Meeres ist. Und sie zogen herauf auf die Breite der Erde und umzingelten das Heerlager der Heiligen und die geliebte Stadt und Feuer kam von Gott hernieder aus dem Himmel und verschlang sie. Und der Teufel, der sie verführte, wurde in den Feuer- und Schwefelsee geworfen, wo sowohl das Tier als auch der falsche Prophet, und sie werden Tag und Nacht gepeinigt werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich sah einen großen weißen Thron und den darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel und keine Stätte wurde für sie gefunden. Und ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor dem Throne stehen, und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch ward aufgetan, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Muss ich weiterlesen, sonst kann ich es nicht erklären. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren, und der Tod und der Hades gaben die Toten, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet, ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Ja, schade, dass die Zeit eigentlich um ist, weil es kommt natürlich schon mal noch mal ein Höhepunkt auch in dem Gerichtshandeln. Ja. Jetzt stehen also auch alle auf, die bisher in keiner Auferstehung dabei waren. Ja. Jetzt ist wirklich die Endabrechnung über alle Menschen, die jemals über die Erde gegangen sind, die findet jetzt statt. Ja. Und es wird gerichtet, steht mehrfach drin, aufgrund ihrer Werke, es werden Bücher aufgetan, ja. Es wird sicher lange dauern. Ja? Allein der Hinweis aus Matthäus 12, wo die Königin des Südens als Zeuge auftritt, die Männer von Ninive als Zeuge auftreten, da wird jedes einzelne Leben gerecht verhandelt. Ja? Und alles, was für und wider und vor und zurück, alles, was passiert ist, wird berücksichtigt werden. Ich glaube, das können wir dem Text durchaus entnehmen. Es wird ein sehr sorgfältiges Gericht sein. Es wird die Zeit sich nehmen. Gott wird die Zeit sich nehmen, die es dazu braucht. Ja. Und es wird auch zusammen mit diesem Gericht zu dieser neuen Himmel und neuer Erde kommen. Das wird da auch geschehen. Ja. Und ich fasse jetzt ganz kurz zusammen, was da passiert. Wer geht denn... Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die verurteilt werden und in den Feuersee geworfen werden, dass die diese neue Schöpfung, den neuen Himmel und die neue Erde nicht sehen vorher, sondern direkt in den Feuersee gehen. Aber es gibt natürlich viele Menschen, die in den neuen Himmel, neue Erde vor allem eingehen werden. Das sind diejenigen aus dem tausendjährigen Reich, die mit dem Christus herrschen. Also es sind ja diejenigen, die die Herrschaft die letzten tausend Jahre auch schon hatten. Die sind dann natürlich dabei. Diejenigen Völker, die sich nicht an dem Aufstand Satans beteiligt haben, ja, wo es nochmal zu dieser allerletzten Schlacht kam, die von den Enden der Erde, von denen ausging, die am weitesten weg waren, vom Zentrum, ja, von Jerusalem. Ja. Und diejenigen, die im Buch des Lebens stehen werden, auch in neuen Himmel und neue Erde eingehen. Ja. Und wer könnte denn das sein? Ich bin also nicht der Auffassung, dass in dem Buch des Lebens, wie es manche meinen, gar kein einziger Name drinsteht. Sondern ich glaube schon, dass da Namen drinstehen. Zum Beispiel diejenigen, habe ich gestern schon gesagt, denen der Christus im Totenreich gepredigt hat. 1. Petrus 3,20 ist da zu nennen. Diejenigen, die gar kein Gesetz hatten und auch keinen Zugang, keinerlei Berührung mit dem Evangelium hatten. Solche Menschen gibt es ja, ja. Die können aufgrund ihrer Werke und dem Folgen nach ihrem Gewissen beurteilt werden. Und da sind sicher auch welche dabei, die im Buch des Lebens stehen und dann auch eingehen in die neue Schöpfung. Dann diejenigen, die in Matthäus 12 angeführt werden, die Einwohner Ninives, die bußfertig waren, die Buße getan haben. Ja. Und auch diejenigen, die gestorben sind in der Bedrängnis, aber sich zum Volk Israel gehalten haben. Ja, weil die Schafe aus dem Gericht Matthäus 25, das sind ja die Überlebenden aus der Bedrängnis, ja, die dann beurteilt werden. Es gibt aber auch welche, die gestorben sind. Ja, und da ist immer das Verhalten gegenüber dem Volk Israel, ist immer von großer Relevanz. Ja. Und auch diejenigen, die vielleicht während des tausendjährigen Reiches durch das Wirken der Gemeinde zurechtgebracht wurden. Das mögen ja auch welche sein, auch die werden im Buch des Lebens verzeichnet sein und in diese neuen Schöpfung gehen. Es gibt also durchaus Menschen, die bei dieser zweiten Auferstehung zum Leben auferstehen und nicht nur zum zweiten Tod im Feuersee auferstehen. Allerdings müssen wir schon leider davon ausgehen, das sind ja alle Menschen aus allen Zeiten, dass der Teil, der in den Feuersee muss, deutlich größer ist als der, der in die neue Schöpfung eingehen darf. Das sind ganz konkret, musste ich denken, das sind auch vielleicht Leute aus unserer Familie, Kollegen, Nachbarn dabei, die wir kennen. Die müssten da dabei sein. Ja. Und das ist natürlich schon, wenn man sich das vorstellt, eine sehr unangenehme Vorstellung. Und ich glaube, es wird auch, weil ich gesagt habe, Gott wird sehr sorgfältig das Gericht ausführen. Es wird eine ganz große Rolle spielen, wie man gelebt hat, was man hätte tun können, inwieweit man von Gehorsam und Ungehorsam sprechen kann. Es wird mit Sicherheit der Schwerverbrecher, der gewissenlose Schwerverbrecher, ein Gottesleugner und später anders bewertet werden als ein Mensch, der vielleicht sogar gerne geglaubt hätte, aber einfach nicht durchgebrochen ist. Solche Menschen gibt's ja. Und da hoffe ich persönlich ganz klar auf die Gerechtigkeit Gottes. Unser Vater im Himmel ist ein liebender, gerechter Gott und wird jedem Menschen auch gerecht werden. Ja? Und wenn wir dann lesen, das möchte ich zum Schluss noch machen, wie es dann im himmlischen Jerusalem auf der neuen Erde dann auch zugeht, ja, dann lässt uns das natürlich schon einen Ausblick tun, der nicht so weit geht wie bei Paulus, aber ein klarer Ausblick gibt, dass auf der neuen Erde es ganz anders zugehen wird als auf der alten. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen, das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, aus dem Himmel herniederkommen, von Gott bereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Es wird auch keine Gerichte mehr geben, keine Sünde mehr geben, keine Übertretungen mehr. Und der auf dem Throne saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Ja. Und dann lesen wir doch, dass es den Baum des Lebens gibt auf dieser neuen Erde. Und diese Blätter der Bäume des Lebens dienen zur Heilung der Nationen. Ja. Und da schließe ich mich denen an, die sagen, das sind die Leute, die diese Blätter essen, die geheilt werden, die aus dem Feuersee herauskommen, ja, die dann in die neue Erde auch eingehen. Ja. Da haben wir schon einen Lichtstrahl aus der Offenbarung hinein, ja, in diese Vollendung des Alls, wo alle Menschen einst geheilt werden und in der Gemeinschaft Gottes sein werden. Die Tore zum himmlischen Jerusalem, das auf der Erde ist, stehen alle Zeit offen. Da kann jeder reingehen. Ja, die Gemeinschaft Gottes steht für alle bereit, die auf dieser Erde sind. Ja, und das Lamm Gottes, das ist immer die Frage, die am Ende von allem steht, ist das Lamm Gottes, der Sohn Gottes, Jesus Christus, wirklich für alle Menschen gestorben, hat das Gericht, was über allen Gerichten die Klammer macht und den Bogen spannt, das Gericht auf Golgatha, hat das bewirkt, zu dem es ganz klar aus der Schrift gesetzt ist, nämlich Rettung und Heil für alle Menschen zu bringen. Ja? Und da haben wir ein sehr, sehr klares Ja aus dem Zeugnis der Schrift. Ja? Wir lesen die Stellen Kolosser 1,20, Römer 11, 32, 36, ihr kennt die Stelle alle, ich lese jetzt nicht mehr vor, aber das Zeugnis der Schrift ist hier sehr klar und ich schließe mit 1. Korinther 15, ab Vers 22, dann kommen wir wieder ganz zurück zum allerersten Gericht über Adam und Eva, denn gleich wie in dem Adam alle sterben, also werden auch in dem Christus alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in seiner eigenen Ordnung, Reihenfolge, eben auch durch die verschiedenen Gerichte hindurch, der Erstling Christus, sodann die, welche des Christus sind bei seiner Ankunft, dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er weggetan haben wird, alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Der letzte Feind, der weggetan wird, ist der Tod. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen, wenn er aber sagt, dass alles unterworfen sei, so ist es offenbar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen sein wird, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, auf dass Gott alles in allem sei. Amen. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, danke für den herrlichen Ausblick, den wir in deinem Wort haben dürfen. Wir erschrecken über die furchtbaren Gerichte, die bevorstehen. und von denen wir wissen, dass sie notwendig sind, um einst alle zu zerbrechen und auf dich hinzuweisen und zu dir hinzuführen. Danke, dass deine Gerichte kein Hinrichten sind, sondern ein Herrichten, ein Zurechtbringen. Und dass wir aus deinem Worte klar sehen dürfen, dass du, Herr Jesus, für alle Menschen, alle Schöpfung und Welt gestorben bist und den Tod besiegt hast. Und dass das einst für jedes einzelne Geschöpf Geltung haben wird und Realität sein wird. Und dass einst alle zu dir in deiner wunderbaren, herrlichen Gemeinschaft im Vaterhaus kommen dürfen. Danke, dass du uns das in deinem Wort darlegst, bei allem Gericht, bei allem Not, bei allem Elend, was sein muss und sein wird. Lass uns das auch mutig bezeugen und lass uns auf die Menschen zugehen, ja, damit, dass sie, wenn es möglich ist, nicht ins Gericht müssen. Hab Dank, Vater, dass du uns herausgerissen hast aus dem Machtbereich der Finsternis, hineinversetzt hast in das Reich des Sohnes deiner Liebe, und dass wir nicht den Tod und das Gericht sehen werden. Wir danken dir dafür und loben und preisen dich. Amen.
Amen.